SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Thomas Avenarius.
Einen schönen guten Tag.
Hallo, wie geht's Ihnen?
Wunderbar, es ist ein bisschen warm, aber es geht mir eigentlich gut.
Wärmer als in der Türkei?
Wärmer als in der Türkei ist es eigentlich nicht. In Istanbul lässt sich dann sehr gut aushalten, weil am Bosporus immer Wind geht. Da ist dann Berlin doch ein bisschen drückender.
Also Sie sind Journalist, arbeiten bei der Süddeutschen Zeitung und das schon sehr lange und machen jetzt auch von der Türkei aus Berichterstattung natürlich wahrscheinlich über die Türkei. Was decken Sie noch ab?
Also ich bin von Istanbul aus zuständig für die Türkei selbstverständlich, aber auch für Iran und Afghanistan und springe aber auch ein bei der Berichterstattung aus der Ukraine. Das hat damit zu tun, dass ich vor einigen Jahren Korrespondent in Moskau war, danach Korrespondent im Nahen Osten mit Sitz in Kairo. Und jetzt in Istanbul, insofern kann ich immer so ein bisschen hin und her wechseln.
Okay, da bringen Sie eine Menge Erfahrung mit. Wie verteilen sich denn solche Berichterstattungen bei Ihnen?
Also die Ukraine, da geht es mehr um Reisen. Afghanistan besteht aus Reisen und aus Kommentierung und Nachrichtenberichterstattung. Die Türkei selbstverständlich als der Sitz. Da kann ich natürlich jederzeit überall hinfahren. Afghanistan ist es schwieriger, es ist weit weg. Die Visa sind nicht so leicht zu kriegen und die Taliban-Bürokratie ist auch nicht so leichtgängig, wie man sich das wünschen würde.
Gestern, gerade am 15. August, da jährte sich die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Danach kam ja diese denkwürdige Evakuierungsaktion zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Da gibt es ja jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Wir haben da gestern schon in SWR 1 Leute drüber gesprochen. Versprechen Sie sich was von diesem Untersuchungsausschuss?
Ja, ich verspreche mir eigentlich schon etwas davon, weil das Durcheinander zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Außenministerium, das war ja erkennbar groß, da stand jetzt ja auch viel in den Medien. Und ich war am Kabuler Flughafen direkt, nachdem die Evakuierung begonnen hatte, mit der Kabul-Luftbrücke und habe da einen Tag lang das ganze Durcheinander mitbekommen, war auch von dem deutschen Einsatz nicht sonderlich überzeugt, soweit ich davon etwas sehen konnte. Und bin danach auch noch dreimal in Afghanistan gewesen und habe auch das Schicksal der Menschen, die mit den bundesdeutschen Institutionen gearbeitet haben, also mit der Armee und der Polizei und den Hilfeorganisationen, direkt mitbekommen. Und das ist kein Ruhmesblatt für Deutschland gewesen, was wir da in Afghanistan am Ende gemacht haben.
Darüber ist die Meinung ja relativ einhellig. Wie kamen Sie denn direkt an diesem Tag nach Afghanistan? Waren Sie zufällig da im Rahmen Ihrer Berichterstattung?
Nee, ich war nicht zufällig da, sondern die Kabul-Luftbrücke, diese Aktivistengruppe, die sich auf die Fahne geschrieben hatte, selber aus Afghanen, die gefährdet sind, außer Landes zu bringen. Die hatten ein Flugzeug gechartert und vier Journalisten mitgenommen. Einer war ich und wir hatten eine ziemlich abenteuerliche Reise zum Flughafen mit einer sehr abenteuerlichen Landung. Und sind dann auf dem Flughafen auch mit den Deutschen zusammengekommen und da war die Darbietung der Bundeswehr nicht sonderlich gut. Auch die Darbietung des Auswärtigen Amtes, des Herrn, der da zuständig war am Flughafen, war ein bisschen chaotisch, aber das ist jetzt alles lange her. Das bringt jetzt auch nicht mehr viel, da lange drüber nachzudenken.
Trotzdem erinnert man sich jetzt nochmal dran, so ein Jahr später. Wir haben gerade über den Untersuchungsausschuss gesprochen. Das wird ja noch Monate, noch Jahre dauern, bis da Ergebnisse da sind. Interessiert das dann überhaupt noch jemanden? Ist es nicht viel zu spät?
Ja, das weiß ich nicht. Natürlich ist so ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wichtig, aber mich würde eigentlich mehr interessieren, was man mit den Ortskräften macht, die noch im Land sind. Also parlamentarische Aufarbeitung ist wichtig, die Frage nach der Verantwortung ist wichtig. Aber weitaus wichtiger ist es meines Erachtens, jetzt endlich mal zügig die mehreren tausend Ortskräfte außer Landes zu bringen, die noch in Afghanistan sind. Und da geht es nicht nur um die Ortskräfte, sondern es geht auch Leute, die ohne offiziellen Vertrag mit den deutschen Kräften gearbeitet haben. Und wir sollten uns mal anstrengen, dass diese Leute lebend aus dem Land kommen.
Seit dem 24. Februar richtet sich die Aufmerksamkeit der Welt auf die Ukraine. An dem Tag begann der russische Angriff auf das Nachbarland. Der Journalist Thomas Avenarius berichtet für die Süddeutsche Zeitung auch aus der Ukraine. Herr Avenarius, ein Krieg mitten in Europa, gerade mal knapp 1500 Kilometer Luftlinie von Deutschland, von uns entfernt. Hat das auch Ihre Sicht auf die Welt als erfahrener Reporter etwas verändert?
Ja, natürlich, weil die Krisen, von denen ich früher berichtet oder aus denen ich früher berichtet hatte, die waren im arabischen Raum, im Nahen Osten, in Afghanistan, in Pakistan und jetzt ist der Krieg in Europa angekommen. Das fühlt sich dann doch anders an. Die Flüchtlinge kommen dann direkt über Polen zu uns nach Deutschland. Das ist auch ein großer Unterschied. Die Leute, die aus Afghanistan der arabischen Welt fliehen, die haben einen sehr, sehr langen Weg vor sich, während die ukrainischen Flüchtlinge ja praktisch schon vor der Haustür stehen. Und dass Krieg in Europa in dieser Art und Weise nochmal möglich sein wird, das hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht. Also ein Krieg mit großen Panzertruppen, Raketenangriffen, das sind andere, ist ein anderer Krieg als die Kriege im Gazastreifen oder der Krieg in Afghanistan, was alles mehr so eine Guerillataktik-Atmosphäre hatte. Das ist ein Krieg, der schon fast an den Zweiten Weltkrieg erinnert.
Sie waren ja 6 Jahre auch in Moskau. Wenn Sie jetzt da mal zurückschauen auf die Zeit, schon ein bisschen her, aber hätten Sie da gedacht, dass sowas von Russland mal ausgehen könnte?
Ich glaube, Sie und ich, wir alle konnten uns nicht vorstellen, dass Krieg quasi mitten in Europa wieder stattfindet. Aber ich war im Tschetschenienkrieg sehr häufig im Kaukasus unterwegs und habe da gesehen, wie die russische Armee kämpft und wie sie vorgeht mit einer wirklich ungeheuren Rücksichtslosigkeit und Brutalität. Insofern erstaunt mich manches, was ich aus der Ukraine höre und gesehen habe, nicht mehr so sehr. Mhm. Also die russische Art der Kriegsführung ist schon sehr, sehr massiv und sehr, sehr brutal.
Aktuell berichtet man ja von Beschuss am ukrainischen Atomkraftwerk in Saporischschja. Nach lokalen Angaben wird das immer dramatischer. Anscheinend schießt die russische Armee auch auf die Infrastruktur, die das Kraftwerk kühlt. Also da droht ein GAU. Haben wir da eine Katastrophe zu befürchten? Was wissen Sie da?
Das kann ich wirklich sehr, sehr schlecht beurteilen. Aber natürlich, wenn rund um den größten Reaktor Europas, ich glaube, es ist das größte Kraftwerk Europas, geschossen wird, ist die Gefahr enorm. Denn es muss ja nicht nur diese Kuppel gesprengt werden. Es kann ja auch einfach passieren, dass das Lager mit den Atomabfällen getroffen wird. Dann haben wir genauso eine Verseuchung. Das ist eine Art der Erpressungskriegsführung, die Russland da führt. Denn die Ukrainer können dieses Kraftwerk ja nicht wirklich beschießen, während die Russen sich da innen drin mit ihren Raketenwerfern verschanzt halten. Das zeigt einfach nur, dass Putin aufs Ganze geht in diesem Krieg, und ich glaube, er würde auch noch viel weiter gehen, denn er kann es nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren.
Ja, das haben Sie vor 3 Wochen zum Beispiel in einem Kommentar geschrieben. Man müsse sich da von der Illusion verabschieden, die eroberten Gebiete im Osten der Ukraine oder gar die Krim von Russland zurückzuerobern. Jetzt hört man ja von Geländegewinnen auch der ukrainischen Streitkräfte. Haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert?
Also ich habe meine Meinung noch nicht geändert. Erstens bin ich bei den Verlautbarungen beider Kriegsparteien sehr, sehr vorsichtig. Da ist auch viel Propaganda dabei. Und zum Zweiten, es mag ja sein, dass die Ukrainer Geländegewinne machen, und auch der Beschuss dieses Flughafens auf der Krim war jetzt eine große und bittere Überraschung für die Russen. Ich stelle mir immer nur die einfache Frage, kann Putin diesen Krieg verlieren? Und ich glaube, Russland als Großmacht hat diesen Krieg sowieso zu ganz anderen Bedingungen anfangen wollen und sieht jetzt nur, dass es nicht vorankommt. Und ich glaube, Putin wird alles tun, um diesen Krieg zu gewinnen, bis hin zur Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen. Russland ist eine Atommacht, das vergessen wir relativ leicht.
Gedroht haben sie ja schon mal damit, aber ob die dann tatsächlich auch diese Drohung wahrmachen würden, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Halten Sie das tatsächlich für realistisch? Oder denkbar, sagen Sie mal so?
Ich schaue ja nicht in den Kopf von Herrn Putin rein, aber ich glaube, dieser Mann schreibt den eigenen Machterhalt sehr groß. Ich glaube, der schreibt den Status seines eigenen Landes groß. Und wenn er diesen Krieg wirklich verlieren würde und die Niederlage eingestehen müsste, da würde er, glaube ich, vorher noch einige Karten spielen, die sehr, sehr hässlich sein können.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist seit Februar ja wirklich dauermedial präsent. Er hat sehr viel Öffentlichkeit bei uns, stilisiert sich da häufig auch also als Friedensstifter. Aber seine täglichen Ansprachen, die wirken auch häufig aggressiv und seine Forderungen auch relativ drastisch mitunter. Was denken Sie denn über den Mann?
Ja, ich weiß ja nicht, was Sie als der Präsident eines Landes tun würden, der angegriffen wird. Er kann ja nicht viel mehr als seinen Landsleuten Mut machen und die Verteidigungsbereitschaft sozusagen anzuheizen. Ich glaube, dass er klug genug ist, dass er weiß, dass es irgendwann zu Verhandlungen kommen wird und dass er dann anders reden muss. Aber seine Aufgabe jetzt ist, die Ukrainer irgendwie bei der Stange zu halten. Und ich finde, das macht er erstaunlich gut. Er hat eine gute weltweite Wirkung für einen Präsidenten, der vorher wenig Erfahrung hatte und der natürlich nie in der Kriegssituation gearbeitet hat.
Er hat ja jetzt vor circa 4 Wochen 2 seiner engsten Vertrauten, nämlich die Generalstaatsanwältin der Ukraine und den Leiter des Inlandsgeheimdienstes, wegen Verratsvorwürfen entlassen. Und jetzt steigt auch bei den Unterstützern im Westen angeblich das Misstrauen. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, ist das eigentlich nicht gerechtfertigt?
Das habe ich so nicht gesagt. Also ich glaube, ein Land wie die Ukraine, das so eng mit Russland verflossen ist, über sprachliche Beziehungen, familiäre Beziehungen, strukturelle Beziehungen, da wird es natürlich auch zu Verrat kommen. Und die westliche Sicht ist dann, glaube ich, auch ein bisschen einfach. Man schaut da auf Zelensky und man schaut auf die Ukraine und sieht sie irgendwie als den großen Block, der gegen Russland steht. Aber da laufen ja die Verbindungslinien anders, und insofern halte ich das auch für normal, dass da mal Leute entlassen werden. Das kann mich jetzt nicht sonderlich wundern.
Gestern hat er an die russische Bevölkerung appelliert, ihre Stimme gegen den Krieg zu erheben. Die Ansprache kam jetzt nicht auf Russisch, sondern auf Ukrainisch. Welchen Symbolwert hat das? Können Sie das nachvollziehen?
Also das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Das scheint eher an die eigene Bevölkerung gerichtet zu sein. Denn wenn er wirklich die Russen sozusagen dazu aufrufen will, ihrem Präsidenten gegenüber kritischer und skeptischer zu sein, dann muss er das auf Russisch machen. Schon die Rede in der ukrainischen Sprache zu halten, ist dann eigentlich ein Stoß vor die Brust der Russen. Das halte ich für nicht sonderlich geschickt. Ich glaube aber eher, dass es sich an den heimischen Markt gerichtet hat, also an den ukrainischen Markt.
Wir haben ja vorhin da auch über mediale Präsenz gesprochen. Der ukrainische Präsident wird viel zitiert. Wir hören überhaupt viele Stimmen aus der Ukraine, aber wenig aus der russischen Zivilbevölkerung. Gibt es da einfach wenig Stimmen oder werden die von uns nicht so gehört?
Ja gut, ich meine, das kriegen wir ja über die Berichterstattung mit. Alle kritischen Stimmen werden belangt, werden inhaftiert, müssen das Land verlassen. Die meisten kritischen Journalisten sind außer Landes. Die junge Frau, die während einer Fernsehsendung ein Protestplakat hochgehalten hat, die wird jetzt vor Gericht gezerrt. Also in Russland den Mund aufzumachen und Widerstand zu leisten, ist sehr, sehr gefährlich. Und das Zweite ist, dass die Gehirnwäsche durch die russischen Medien natürlich enorm ist und ein großer Teil der Bevölkerung, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht so genau weiß, was bei dieser sogenannten militärischen Spezialoperation, wie Putin das nennt, eigentlich passiert. Wie viele russische Soldaten dort sterben, wie wenig erfolgreich das militärische Vorgehen der Russen bis jetzt ist. Da steht ja eine Großmacht gegen ein vergleichsweise schwaches Land. Und trotzdem ist nach einem halben Jahr Krieg immer noch völlig offen, wann die Russen da einen Erfolg erzielen.
Die russische Bevölkerung scheint ja hinter ihrem Präsidenten zu stehen. Der Spiegel schrieb es letzte Woche zum Beispiel. Da gab es verschiedene Umfragen, die das belegen sollen. Sie waren selber lang in Moskau. Kann man so ein Riesenland überhaupt wirklich von differenzierten Informationen so verlässlich fernhalten? Oder sind die Russen da wirklich einfach, stehen die da wirklich hinter ihrem Präsidenten? Was denken Sie?
Also ich glaube, was wir manchmal fehleinschätzen, ich habe ja auch Bekannte in Russland, mit denen ich gelegentlich telefoniere, ist, dass ein Teil der Bevölkerung auch wirklich hinter Putin steht. Dass eine Nation, die so gebeutelt worden ist wie Russland durch den Untergang der Sowjetunion, auch in ihrem Selbstverständnis, natürlich eine Affinität hat zu einem Präsidenten, der in Anführungszeichen die alten Zustände wiederherstellt. Das muss man sehen. Und da ich glaube, die meisten Leute nicht wirklich genau wissen, was in diesem Krieg passiert, glaube ich, ist die Kritik an Putin einfach noch nicht groß genug. Aber auf der anderen Seite sehen Sie ja auch aus den Regionen, aus denen viele Soldaten kommen und wo viele Soldaten dann schon gestorben sind, dass es auf lokaler Ebene dann doch schon Kritik gibt. Das dauert nur einfach.
Sie sind seit sagenhaften 30 Jahren, eigentlich schon länger, bei der Süddeutschen Zeitung. Sie waren eigentlich vieles schon. Ressortleiter, Auslandskorrespondent. Sie waren ein paar Jahre in Moskau, 10 Jahre in Kairo. Jetzt sind Sie in Istanbul. Jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage. Wo war es am schönsten?
Also von der Stadt her ist Istanbul ohne jeden Zweifel die schönste Stadt. Jeder, der mal Bilder gesehen hat vom Bosporus, der mitten durch die Stadt fließt, die sich auf zwei Erdteile erstreckt, der weiß ja, wie wunderschön diese Stadt ist und mit ihrer historischen Zwiebelform, wo sie wirklich die historischen Schichten im Stadtbild sehen. Das ist natürlich großartig. Ich habe auch Moskau sehr geliebt. Moskau ist eine unterschätzte Stadt, eine sehr, sehr schnelle Stadt, eine sehr beeindruckende Stadt. Und Kairo ist eigentlich ein großes Dorf, wo jeder einzelne Stadtteil, jede einzelne Straße ein kleines Dorf für sich ist. Da zu leben ist meiner Meinung nach für einen Menschen, der aus Deutschland kommt, am schwierigsten.
Vor allem Autofahren ist in Kairo so gut wie unmöglich, ne?
Nee, Autofahren ist in Kairo ein Genuss.
Weil sie machen können, was sie wollen, meinen Sie?
Sie können machen, was sie wollen. Sie dürfen hupen, bis sie den Knopf durchgedrückt haben. Und mir hat mal ein deutscher Botschafter gesagt, und das fand ich sehr lustig, als ich fragte, fahren Sie denn hier Auto? Da hat er das gesagt, was ich gesagt habe. Ja, ist doch wunderbar, das ist wie Autoscooter fahren.
6 Jahre Moskau, 10 Jahre Kairo, 3 Jahre Istanbul. Dazwischen waren Sie in der Zentrale der Süddeutschen, ich nehme an in München. Wenn man so viel unterwegs ist, was bedeutet dann Heimat eigentlich? Wird das ein anderer Begriff?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Je länger Sie weg sind, desto mehr merken Sie eigentlich, woher Sie stammen und woher Sie kommen, in einem ganz positiven Sinn, was Ihnen vertraut ist. Das fängt an mit der Sprache, mit dem Heimischsein in der eigenen Sprache, aber auch mit dem Heimischsein in den eigenen Landschaften, in den eigenen Städten, in der eigenen Alltagskultur. Eigentlich, je länger Sie weg sind, desto mehr wissen Sie, wo Sie herkommen. Was aber parallel dazu geht, dass Sie natürlich große Sympathie und große Freude und großes Verständnis für andere Kulturen entwickeln.
Und auch eine Menge Verbindungen wahrscheinlich auch eingehen. Diese Verbindungen in andere Länder, spielen die dann auch, wenn man dann weg ist, weiterhin dann eine große Rolle?
Ja, ein Teil der Freundschaften bleibt erhalten und natürlich ist es jedes Mal so, wenn ich irgendeine Meldung oder eine Geschichte aus Russland lese oder aus Kairo und die spielt dann wie jetzt dieser Großbrand in der Kirche. Ich kenne ja all diese Orte oder ich kenne einen großen Teil dieser Orte, ich kenne Giza, den Stadtteil von Kairo. Mhm. Dann berührt einen das, glaube ich, anders, als wenn man dort nie gelebt hat.
Was ist denn dann, und jetzt wird es mal ein bisschen persönlicher an der Stelle, mit Familie und Verbindung? Also ist das nicht, wenn man so viel dann verpflanzt wird, sage ich jetzt mal, schwierig, dann diese Dinge aufzubauen?
Ja, das ist schwierig, aber das geht auch. Meine Lebensgefährtin lebt in Berlin. Das ist natürlich Pendelei. Kinder habe ich keine. Zu meinen Eltern, die nicht mehr am Leben sind, da bin ich häufig hingefahren. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe einen Bruder in Deutschland, den ich gelegentlich sehe. Also man muss da, und ich habe Freunde in Deutschland natürlich. Ich glaube, als derjenige, der geht, müssen sie mehr investieren, müssen sie mehr sich bemühen um die Menschen, die sie zurücklassen, weil die ja ihr Leben in Deutschland weiterleben. Und sie kommen dann und können nicht einfach sagen, jetzt bin ich wieder da, sondern sie müssen irgendwie versuchen, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und das geht eigentlich schon ganz gut.
Also Sie würden jetzt nicht sagen, dass Ihnen da was fehlt?
Es fehlt mir schon manchmal was, aber ich kriege ja auch was anderes dafür.
Sie waren auch viel als Krisenberichterstatter unterwegs. Verändert einen das auch charakterlich, wenn man da diese schlimmen Dinge auch aus der Nähe sehen muss?
Also es verändert einen, dass man etwas illusionsloser wird und dass man Dinge sieht, die man nicht ändern kann und wo man nicht helfen kann. Aber als Berichterstatter zu sagen, man sei traumatisiert, das finde ich jetzt bisschen überzogen angesichts des Leides, das sie rund um sich herum sehen. Und ich habe vor wenigen Tagen in meiner eigenen Zeitung ein Interview mit Antonia Rados gelesen, die ja jahrelang Fernsehkriegsreporterin war. Und die hat genau dasselbe gesagt. Und das finde ich vorbildlich. Sie redet hier nicht davon, dass sie traumatisiert sein, sondern traumatisiert sind die Menschen um sie rum. Und sie ist da, um das zu beobachten. Aber ihre Risiken sind dann doch überschaubar.
SWR1 Leute mit Thomas Avenarius. Er berichtet für die Süddeutsche Zeitung aktuell aus Istanbul, aus der Türkei. Und dort trifft man sich ja besonders häufig und gerne mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Zuletzt hat man sich in Sotschi getroffen. Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin, die beiden scheinen sich ja aktuell recht viel zu sagen zu haben. Was reden die denn?
Naja, also Recep Tayyip Erdogan und Putin sind, glaube ich, keine Herzensfreunde. Das ist eine pragmatische Beziehung zwischen zwei Politikern, die autoritär herrschen und die durch die derzeitige Lage einfach näher aneinander kommen. Erdogan ist in die Situation geraten, dass er im Ukraine-Krieg so eine Art Vermittlerstatus hat. Er hat ja diesen Getreidedeal mit auf den Weg gebracht und Putin auf der anderen Seite braucht die Türken, um den Sanktionen zu entgehen. Die Türken haben sich den Sanktionen nicht angeschlossen. Istanbul ist voll mit Russen. Insofern spielen sich die beiden die Bälle zu, aber Erdogan muss aufpassen, dass Putin am Schluss ihn nicht austrickst, denn den längeren Hebel hat natürlich Putin.
Ja, die Türkei zahlt ja jetzt für russisches Gas in Rubel. Russland investiert im Gegenzug in der Türkei. Sie haben es gerade gesagt, braucht Putin jetzt im Augenblick die Türkei sehr? Also hat Erdogan da vielleicht nicht doch gar nicht so eine schlechte Position?
Naja, Erdogan hat natürlich sicher auch einen Hebel in der Hand, aber wir sollten nicht vergessen, dass Putin ein ganz ausgebuffter Politiker ist und den NATO-Staat Türkei natürlich nutzt, um das westliche Bündnis auch zu destabilisieren. Je enger er mit dem NATO-Präsidenten Erdogan kommuniziert, desto schwieriger wird es natürlich für die NATO, zu ihrem Bundesgenossen Vertrauen zu behalten. Und das ist ja die Gefahr, dass Erdogan diese Karte überreizt. Also im Moment sieht es ja fast so aus, als ob er sich in das russische Lager reinbewegt. Und dann stellt sich die Frage, was will die Türkei, was will dieser Mann noch in der NATO?
Genau, also das Putins Intentionen sind da recht nachvollziehbar. Aber was will der türkische Präsident erreichen? Will Erdogan vor allem provozieren?
Ich glaube, das hat verschiedene Ebenen. Natürlich ist Erdogan innenpolitisch unterwegs. Der steht vor einer wichtigen Wahl. In spätestens einem halben Jahr wird das Parlament und der Präsident in der Türkei neu gewählt werden müssen. Und er punktet innenpolitisch mit diesem manchmal ja breitbeinigen oder muskelzeigenden Auftreten gegenüber der NATO-Aufnahme von Finnland und Schweden oder mit seinen Aktionen gegenüber Russland. Also Erdogan ist einer, der dieses Bullyhafte gerne betont, um innenpolitisch zu punkten. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch gerecht sein. Die Türkei unterliegt dem, was man das Schicksal der Geografie nennt. Die liegt zwischen Europa und Asien, liegt zwischen Russland und dem westlichen Block, sie liegt zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer und gehört überall dazu, aber steht doch alleine. Und Erdogan versucht das Beste daraus zu machen, indem er eine Schaukelpolitik betreibt, die aber irgendwann wahrscheinlich ans Ende kommt. Irgendwann wird er sich meines Erachtens entscheiden müssen für eines der beiden Lager.
Wird er sich vielleicht auch über Russland profilieren auf der internationalen Bühne? Also Sie haben ja vorhin selbst gesagt, da hat er vermittelt, also in der Frage der Getreideausfuhr. Jetzt träumt er ja auch von russisch-ukrainischen Friedensverhandlungen unter seiner Vermittlung. Ist das realistisch?
Naja, also ich würde es jetzt mal ganz sachlich beurteilen. Erdogan hat enorm an Statur gewonnen im letzten halben Jahr, dank des Ukraine-Krieges. Erdogan war der Paria. Er wurde vom amerikanischen Präsidenten nicht empfangen. In Berlin, überall hat man sich über ihn mokiert, der französische Präsident, wegen des Verhaltens im Mittelmeer. Und jetzt ist Erdogan wieder der, dem alle hofieren, weil er eben in der Lage ist, aufgrund seiner guten Beziehung zur Ukraine und zu Russland, den Vermittler zu geben. Und wir hatten ja darüber gesprochen, der Ukraine-Getreide-Deal funktioniert im Moment. Und ich glaube, wenn jemand am Ende dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine dann den Vermittler geben wird, dann ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Erdogan.
Eine neue Achse zwischen Ankara und Moskau scheint sich zu etablieren. Doch was bedeutet das für uns hier in Europa? SWR1 Leute mit dem Journalisten Thomas Avenarius. Diese Achse, die ich gerade genannt habe, zwischen Ankara und Moskau, so neu ist die ja jetzt gar nicht. Man trifft sich ja doch schon eine ganze Weile.
Ja, und es gibt auch in der Türkei durchaus auch eine politische Strömung, die sogenannten Eurasier, die dafür sind, dass die Türkei sich viel, viel stärker auf Russland einlässt. Und die Türkei ist ein sehr anti-amerikanisch geprägtes Land. Das heißt, die Vorbehalte gegenüber der NATO sind bei Teilen der Bevölkerung, auch bei Teilen des Militärs sehr groß. Auf der anderen Seite haben sie einen klassisch säkularen NATO-Flügel, auch im Offizierskorps, die darauf beharren, dass sie seit Jahrzehnten zur NATO gehören und das auch haben wollen. Und in dieser Gemengelage versucht Erdogan hin und her zu spielen und sich Putin anzunähern und dann wieder dem Westen anzunähern. Aber insgesamt fürchte ich schon, dass die Türkei sich stärker in Richtung Russland bewegt. Und dann wird sich die NATO fragen, wie wir damit umgehen. Die Türkei ist die, wenn ich mich nicht irre, zweitgrößte Armee in der NATO. Das ist eine sehr kampferfahrene Armee. Die ist geografisch, steht die an einem sehr wichtigen Ort. Also wir können uns es eigentlich gar nicht erlauben, die Türkei vor den Kopf zu stoßen.
Genau, also Sie haben es gerade gesagt, NATO-Partner. Sollte die Türkei jetzt zum Beispiel Waffen an Russland liefern, was ja auch jetzt diskutiert wurde, dann dürfte das doch zu Verstimmungen mit den NATO-Partnern, vor allem mit der USA, führen, oder nicht?
Ja, es gibt ja diesen berühmten Streit um dieses Luftabwehrsystem S-400. Da hat Erdogan sich ja Raketen in Moskau gekauft, was ihm die Amis sehr übel genommen haben und ihn dann aus anderen Waffenprogrammen rausgeworfen haben. Ich glaube nicht, dass Erdogan Waffen an die Russen verkaufen wird. So weit geht er nicht. Und ich glaube, das würde auch innerhalb der Türkei nicht wirklich funktionieren.
Weil die beiden ja, also die Türkei und Russland, zum Thema Ukraine ja ein bisschen über Kreuz liegen. Einerseits liefert die Türkei Drohnen an Russland, andererseits ist die Passage durch den Bosporus ja für russische Schiffe tabu. Trotzdem, diese neue Allianz, diese häufigen Treffen, damit scheint man ja ein Zeichen setzen zu wollen. Will man den westlichen Staaten damit zeigen, also wir können auch ohne euch?
Naja, also ich glaube, dass es ein klares Signal war, dass die Türkei den Bosporus gesperrt hat. Ein Teil der Bedeutung der Türkei kommt ja durch die Kontrolle dieser Wasserstraße. Aber sie hat sie ja nicht nur für die Russen gesperrt, sie hat sie auch für die NATO gesperrt. Insofern kann man jetzt das nicht so interpretieren, als ob Erdogan die Russen da nur belastet hätte. Ich kann Ihnen nicht wirklich sagen, worauf das Ganze rausläuft. Also ich glaube, am besten versteht man es, wenn man versucht zu begreifen, dass Erdogan auch sehr aus der Situation raushandelt. Also dieser Widerstand zum Beispiel gegen Finnland und Schweden in der NATO, das war doch was ganz Spontanes. Damit hat ja keiner gerechnet, dass diese beiden Staaten nach jahrzehntelanger Neutralität plötzlich einen Antrag auf NATO-Aufnahme stellen würden. Und da hat sich eine Lücke aufgetan, da ist er reingestoßen, typisch Erdogan, hat sehr viel Lärm gemacht, hat gesagt, ich blockiere das und versucht jetzt die anderen zu erpressen. Am Schluss wird er meines Erachtens nachgeben, wie immer.
Aber muss uns das nicht, also sowohl die Türkei war in der medialen und auch in der Darstellung der Bundesregierung immer ein schwieriger Partner, Russland vor Ausbruch des Krieges auch schon ein schwieriger Partner auf der internationalen Bühne. Wenn die beiden sich jetzt zusammentun, wie sehr muss sich denn die USA oder die EU und damit auch wir beunruhigen?
Naja, ich glaube, es ist eine sehr westliche Wahrnehmung, dass Russland für diesen Angriffskrieg verurteilt wird. Also in weiten Teilen der Welt bis runter nach Indien, in der arabischen Welt ist ja die Verurteilung Russlands gar nicht so groß. Diese Staaten finden es nicht gut, dass Russland einen Angriffskrieg führt, aber sie stellen sich deswegen nicht gegen Russland. Und Erdogan verfolgt eine Politik des Halb und Halb. Er schließt sich den Sanktionen nicht an, aber er verurteilt Russland auch nicht. Und das ist es wieder. Er steht zwischen den Stühlen und versucht, für sich auf beiden Seiten die Vorteile zu holen.
Das Astana-Format, das ist ein ungewöhnliches Dreigestirn aus Russland, der Türkei und dem Iran. Was haben die drei Länder denn jetzt miteinander zu tun? Was haben die gemeinsam?
Die haben auf den ersten Blick zwei Dinge gemeinsam. Erstens stehen sie beide auf einer anti-amerikanischen und anti-westlichen Achse oder einem anti-westlichen Position. Und zum Zweiten sind sie alle drei in Syrien aktiv und engagiert, in diesen Bürgerkrieg verwickelt, wo sie gegenseitige Interessen verfolgen. Aber dieses Astana-Projekt ist natürlich Teil einer anti-amerikanischen, anti-westlichen Achse, wo jeder sein eigenes Spiel spielt.
Ich frage Sie das, weil Sie nämlich neben der Berichterstattung aus der Türkei und aus der Ukraine auch schon mal in Russland waren und auch aus dem Iran berichten. Waren Sie denn auch öfter mal selbst im Iran?
Ja, ich war früher häufig in Iran. Mittlerweile ist es sehr schwierig geworden, weil die Bewegungsfreiheit für Medienvertreter sehr, sehr stark eingeschränkt ist und es sehr, sehr schwierig wird, Visa zu bekommen. Und der Eindruck ist ja, dass sich die Führung des Iran nach Phasen der Reform vor jetzt mittlerweile auch schon 10, 15 Jahren sehr, sehr radikalisiert hat. Das System ist sehr, sehr erstarrt und versucht durch einen konfrontativen Ansatz zu ihren Zielen zu kommen. Und das ist natürlich etwas, wo Putin anknüpfen kann und wo auch Erdogan in Teilen anknüpfen kann. Das Interessante ist eigentlich dann zu sehen, wenn die drei sich in Syrien treffen, wo sie gegenteilige Interessen haben, wie sie da aneinander vorbeikommen.
Ja, da geht es genau um unterschiedliche Interessen. Was jetzt Russland und den Iran angeht, da leiden ja beide aktuell unter Sanktionen. Der Iran hat da etwas mehr Erfahrung. Da gelten Sanktionen eigentlich schon seit 40 Jahren oder noch länger, also seit der Islamischen Revolution. Und jetzt wollen die beiden auch ihren Handel intensivieren. Also für Putin ist es ja klar, der braucht irgendwie neue Handelspartner. Was hat der Iran davon?
Ja, der Iran versucht ja schon seit diesen vier Jahrzehnten, die Sie erwähnen, mit diesem Sanktionsregime zu leben. Und mit dem Sanktionsregime zu leben heißt, das Sanktionsregime zu umgehen. Das sieht man ja an diesen Ölschmuggeleien und all diesen Geschichten, wie die Iraner eigentlich trotz der westlichen Sanktionen immer noch sich über Wasser halten können, auch wenn die Wirtschaft natürlich sehr, sehr stark gelitten hat. Mhm. Und da finden sich Partner auch jetzt dieses von den Russen in der Ukraine gestohlene Getreide, das dann nach Syrien verkauft wird. Und so da findet sich ein Kreis von Leuten, die zusammenarbeiten, um das Sanktionsregime zu umgehen.
Was sagt das eigentlich über diese Sanktionen aus? Also wenn die umgangen werden und sich tatsächlich dadurch neue Allianzen bilden, die man ja auch nicht unbedingt wünschenswert nennen kann, ist dieses Konzept der Sanktionen dann eigentlich schon überdauert?
Die Frage ist eigentlich eher, was für Alternativen hat man, wenn man selber nicht militärisch eingreifen will oder militärisch Druck ausüben will, was im Falle des Iran, glaube ich, sehr, sehr gefährlich wäre gegenüber Russland. Darüber müssen wir ja gar nicht reden, was das heißen würde. Dann bleibt ihnen ja nicht mehr viel als Sanktionen oder als aufzugeben und zuzuschauen. Ich glaube, dass das Sanktionsregime im Fall des Iran gezeigt hat, wie sehr ein Land abgehängt wird. Iran ist ja auch in vieler Hinsicht zurückgeblieben. Die meisten Leute oder die Intelligenz, ja, die gebildete Mittelschicht verlässt das Land. Die haben einen Brain Drain. Mhm. In Russland sehen sie jetzt genau dasselbe. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich sagen, so ein Sanktionsregime wirkt ja nicht von heute auf morgen. Aber dass Russland über zwei Jahre sehr, sehr ernste wirtschaftliche Folgen zu zeitigen hat, das wissen wir alle. Und Russland hat sich sozusagen selbst aus der Bahn gekegelt, was seine Modernisierung angeht. Und genauso ist es in Iran.
Viele Teile der Welt tragen diese Sanktionen nicht mit, unter anderem die Türkei. Darüber haben wir lange gesprochen jetzt. Sind wir da jetzt mutig, diese Sanktionen in Kraft treten zu lassen und auch viele Verbindungen nach Russland, die auch über viele Jahrzehnte jetzt aufgebaut wurden, zumindest mal ruhen zu lassen, wenn nicht gar zu kappen? Oder sind wir da in unserem Idealismus vielleicht verblendet?
Ich glaube, wir Deutsche haben doch sehr, sehr klar gesehen, wie sehr die Abhängigkeit von russischem Gas uns jetzt in eine Situation bringt, in der wir sozusagen unsere eigenen Häuser und Gebäude nicht mehr vernünftig beheizen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Westen geschlossen auftritt gegenüber Russland. Und dafür müssen wir, ob es Deutschland ist oder Holland ist oder England ist, eben diese Nachteile auch in Kauf nehmen. Ansonsten hat ja Sanktionspolitik überhaupt keinen Sinn mehr. Und die frühere Politik Deutschlands gegenüber Russland, die mag in ihrer Zeit durchaus berechtigt gewesen sein. Aber jetzt durch diesen Angriffskrieg hat sich gezeigt, dass man es zumindest nicht fortsetzen kann. Ob es vorher schon falsch war, ja, also Sie können die Geschichte hinterher auch nicht umschreiben. Es ist halt eben so gekommen und wir waren sehr abhängig von russischer Energie. Jetzt tragen wir die Sanktionen mit, weil das der einzige Weg ist, Putin eventuell in seine Schranken zu weisen. Ob das wirklich funktioniert, weiß doch keiner.
Wir haben jetzt viel über neue Allianzen, die von Russland geschmiedet werden, gesprochen. Jetzt hat der russische Präsident Putin auch noch beim nordkoreanischen Führer Kim Jong-un angerufen. Er will die Beziehung zwischen Russland und Nordkorea ausbauen. Entsteht da so eine neue alternative Weltgemeinschaft?
Naja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr weit gedacht, weil der Herrscher von Nordkorea dann auch zu schwer berechenbar ist. Aber Russland hat immer Interessen in Nordkorea gehabt, hat sich immer in diesem Konflikt auch geäußert. Und natürlich, Sie haben völlig recht, Putin sucht zurzeit nach Bundesgenossen. Und auf der anderen Seite, da man weiß, dass Nordkorea immer nur für Ärger sorgt, wird er auch schon wissen, dass er ein bisschen Abstand halten muss. Also ein Bundesgenosse, mit dem man öffentlich auftreten kann, ist der Diktator von Nordkorea meines Erachtens nicht.
Also ich sehe schon, Sie haben da so ein bisschen so eine abwartende Haltung. Man muss das vielleicht auch jetzt gerade alles nicht allzu ernst nehmen oder sollte man da schon ganz genau hinschauen?
Ja, Russland hat, glaube ich, Interessen in Nordkorea. Das ist ja geografisch alles nicht so weit auseinander, genau wie China Interessen hat und keiner Lust hat, dass dieses Regime implodiert und es Flüchtlingsströme gibt. Keiner Lust hat auf eine wahnsinnige oder wahnwitzige Nuklearpolitik des Herrschers von Nordkorea. Der droht ja offenbar im Moment wieder Atomtests durchzuführen. Dafür sprechen viele Anzeichen. Ich glaube, dass Russland einfach auch Beziehungen zu diesen Ländern aufrechterhält, mit denen der Westen keine Beziehungen aufrechterhalten kann. Und das sind am Ende alles Hebel, über die sie Macht und Einfluss ausüben können.
Es wird ja heutzutage immer schwieriger, sich ein Bild zu machen, ein objektives Bild auch von internationalen Beziehungen, von Kriegen auch und von Kriegsverläufen. Sie waren ja als Krisenreporter im zweiten Tschetschenienkrieg. Sie haben sich mit dem Thema Krisenberichterstattung kritisch auseinandergesetzt und sagen, die Berichterstattung wird immer brutaler. Ist das ohne Sinn?
Also die Berichterstattung hat sich verändert. Krisenberichts- und Kriegsberichterstattung gab es ja immer. Es ist zum ersten Mal meines Wissens im Zweiten Tschetschenienkrieg passiert, ist der Moment gewesen, in dem die Journalisten selbst zu Zielen geworden sind. Das hat sich vor allem mit den islamistischen militanten Bewegungen geändert. Da sind Journalisten zu Zielen, zu Geiseln und zu Opfern geworden, denen man den Kopf vor laufenden Kameras abschneidet. Und durch die sozialen Medien ist auch nochmal ein anderer Druck entstanden, weil sie nicht nur die Reporter haben, die über den Krieg berichten, sondern sie haben aus den Reihen der Kriegsparteien selber Berichte und Fake News und Darstellungen dieses Krieges. Dadurch ist es alles viel, viel unübersichtlicher geworden. Das macht die Krisenberichterstattung meines Eindrucks nach viel, viel schwieriger in Zukunft.
Sie haben ja vor Jahren schon im Zusammenhang mit dem Islamischen Staat über diese gezielten Desinformationen berichtet. Ist das jetzt Ihrer Meinung nach über die letzten Jahre, jetzt ist das schlimmer geworden?
Ich glaube, dass es schlimmer geworden ist. Ich glaube auch im Ukraine-Krieg beiden Seiten wenig. Also wir sind ja immer so ein bisschen versucht, das Böse nur in Russland zu sehen. Ich glaube auch, dass auf der ukrainischen Seite sehr, sehr viel Propaganda betrieben wird auf Kanälen wie Telegram. Krieg und Propaganda, das ist ein Paar, das gehört zusammen. Durch die sozialen Medien haben sie so viel mehr Plattformen. Früher hatten sie im Zweiten Weltkrieg, hatte Deutschland die Wochenschau. Heute haben sie die
sozialen.
Ja, das ist eine ganze Weile her. Was ich damit sagen will, ist, dass sie durch diese vielen Plattformen natürlich viel, viel mehr Leute erreichen und damit das Manipulationspotenzial viel, viel höher geworden ist.
Sie haben gerade das Thema Gut und Böse in Russland und in der Ukraine angesprochen. Sollten wir uns gegenüber Russland vielleicht ein bisschen differenzierter auch verhalten?
Ich glaube, das wäre gut. Der Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen, aber die geopolitische Situation Russlands und die Politik der NATO, die oft auch wenig einfühlsam war, um es mal freundlich zu sagen, da sollten wir kritischer sein. Das ist ein Angriffskrieg, der wurde vom Zaun gebrochen, aber vielleicht hätte man auch einen anderen Umgang mit Russland finden müssen und wir sollten es auch nicht nur auf die Hassfigur Wladimir Putin konzentrieren, sondern wir sollten Russland als ein Land sehen, das Interessen hat, wie jedes andere Land auch, als eine Großmacht, die Interessen hat. Das rechtfertigt keinen Krieg, aber für den Umgang in Zukunft, und es wird ja auch eine Zeit nach Putin geben, und wir werden weiter mit Russland leben und weiter mit Russland Russland umgehen müssen, sollten wir vielleicht versuchen, die Interessen dieses Landes besser zu sehen und auch aufzuhören, ein Land, seine ganze Kultur, alles zu verurteilen, weil es selber unter dem Angriffskrieg ihres Präsidenten leidet.
Das war jetzt Ihr Abschlusswort. Vielen Dank, Herr Avenarius, für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Auf Wiedersehen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.